es gibt so ein schönes Ritual zwischen uns. Einmal im Jahr ungefähr kommt in der Bund-Redaktion die Frage auf, Iris Berben, hat die jetzt eigentlich geheiratet schon? Heiratet sie vielleicht nochmal? Ja. Und ich glaube, wir hatten da eigentlich auch so ein Bild, aber... Ne?
Gab es, ach, darüber
ja.
gibt es
dann... Ah, ja, deswegen ja. die Frage... Habe ich, glaube ich, dieses Jahr noch gar nicht gestellt.
Nein, Sie haben sie noch nicht gestellt, Iris. Aber es ist genau hier jetzt Iris, der intime
Rahmen. Das ist der richtige Rahmen, es ja. Bekommt ja keiner mit. Ich hätte da mal eine Frage.
Ja.
Wie steht es denn mit der Hochzeit? Man hört ja dazu...
Gerüchte.
Ja.
Ja, diese Gerüchte. Jetzt bin ich 74 Jahre alt und ich glaube, seit 54 Jahren stellt sich diese Frage. Wann heiratet sie eigentlich?
Wäre doch jetzt einfach mal
jetzt heiraten, wäre mal der Moment.
Stellt man diese Frage nie wieder?
Sie heiratet nicht.
Warum nicht?
Sie ist in den 60er Jahren, in den 68er Jahren sozialisiert und politisiert worden. Und ich gebe zu, da war Familie und Familienbande eher etwas, wogegen wir rebelliert haben. Wir wollten anders sein, wir wollten dieses Konstrukt der Familie eigentlich nicht leben und das hat sich bei mir durchs Leben durchgezogen. Ich bin gerne sehr unabhängig. Ich habe immer für mein Leben gesorgt. Ich habe mein Kind die ersten Jahre alleine großgezogen und ich bin gut damit gefahren. Aber ich bin jetzt nicht per se gegen die Ehe, überhaupt nicht. Nur für mich kommt sie nicht in Frage. Ich bin aber ein Langzeitläufer, also meine Beziehungen sind extrem lang.
Auch schon mal einen Heiratsantrag bekommen?
Oh, schon einige.
Und?
Das wäre ja traurig, wenn das noch nicht geklappt hätte, oder?
Und dann einfach schroff Nein gesagt?
Naja, na schroff nicht, also je nach Situation, oder? Das kann man mal lustig abwehren oder erschreckt oder, oder überrascht. Bin ja nicht umsonst Schauspielerin, das kann man ja ein bisschen variieren.
Der Spitzname ist der jüngste Film mit Iris Berben, den wir jetzt gerade besprochen haben und ein bisschen was gesehen haben. Jetzt gehen wir mal ganz weit zurück zu einem ihrer allerersten Filme. Titel des Films Supergirl, das Mädchen von den Sternen. Ja. Und dazu gibt es einen sehr schönen Ausschnitt.
Haben Sie mal einen Blick auf Zürich?
Ja, also man kann einfach sagen, die Filmkarriere von Iris Berben
begann hier.
Begann in Zürich.
Ja. Ja.
Man, also Rudolf,
68 haben wir den Film gedreht.
Ja, Rudolf Thome war der Regisseur.
Rudolf Thome.
Und braucht man ein gesundes Selbstbewusstsein zu sagen, wenn der Regisseur sagt, ich habe da eine Hauptrolle, Supergirl, du sollst die spielen.
Zu sagen, ja, hast du schon so viel Erfahrung.
Geht klar, geht Supergirl. Wie war das?
Ich bin ja so reingerutscht in diesen Beruf, der nicht wirklich mein Wunsch war. Meine ersten Erfahrungen als Schauspielerin habe ich im Kindergarten gemacht. Da habe ich den Zappel-Philipp gespielt. Und da war ich einfach auf den Punkt besetzt, weil da musste ich nicht spielen. Und es war nie jetzt so als junges Mädchen, dass man denkt, da möchte ich gerne hin. Ich wollte eigentlich eher Jura studieren. Ich dachte immer so, es ist...
What a waste.
What a waste.
Ja, wäre es gewesen.
Ja. Nee, weiß ich gar nicht. Aber man, so, ich, so in dieser Robin Hood-Art, wie man als junger Mensch ist, die Stimme der Sprachlosen zu sein oder das Auge der Menschen, die nicht gesehen werden. Also und ein großes Gerechtigkeitsgefühl, was ich wirklich habe, hatte und habe. Und deshalb war die Schauspielerei kam, war gar nicht. Aber dann waren es die 60er Jahre in Hamburg und auch die Schule lief nicht so gut. Also sie lief gar nicht gut. Und bevor ich aus der vierten Schule rausflog, ja, weil wirklich alles im Umbruch war in der Zeit. Und diese vielen Internatsjahre, die haben einen so einen Kokon aufgesetzt. Und man hat gedacht, und man hat von der wirklichen Welt und von der ganzen Veränderung gar nichts mitbekommen. Und dann gingen die Studenten damals, waren ja die ersten, die wirklich auf die Straßen gingen. Und dann habe ich da mitgemacht. Ich bin mitgelaufen, weil ich gedacht habe, das ist der richtige Geruch. Das sind Menschen, die hinterfragen, die wollen nicht einfach weitermachen nach diesem zweiten schrecklichen Weltkrieg, den Deutschland angezettelt hat. Und das war eine Stimmung einfach, dabei zu sein. Und so haben wir so Kurzfilme gemacht für die Kunsthochschule. Und irgendjemand sieht dann diesen Kurzfilm und dieser Kurzfilm läuft dann da und dann fragt wieder jemand andere. So ist das tatsächlich also wie so ein Weg, den nicht ich gewählt habe, aber der irgendwie zu mir gekommen ist. Und heute bin ich wirklich extrem glücklich, dass ich diesen Weg gehen konnte, weil er hat mit allem zu tun, was ich im Leben wichtig finde oder was mich ausmacht, wie ich auf die Welt blicke.
Weil es gehört schon einfach wirklich ein großes, gesundes Selbstbewusstsein, vielleicht muss man sogar sagen Ego dazu, um zu sagen, das mache ich jetzt einfach.
Ja, das hatte ich mit 18. Ich war viel selbstbewusster mit 18 als jetzt. Also das ist ja, uns gehört die Welt, ich bin unsterblich, was ich sage stimmt, ich kann alles, ich darf alles. So ist man ja, wenn man 18 ist. Ist auch richtig
so. Aber ist doch heute auch noch so,
oder? Ja, klar. Ich hole es mir übrigens gerade auch wieder. Ja. Ich denke auch, man nähert sich eigentlich wieder der Zeit, wo man das Gefühl hatte, dass man doch eine Menge bewirken kann und angstfrei sein sollte.
Jetzt ein Film aus derselben Zeit, ein Ausschnitt eines Films aus derselben Zeit, in dem mehr Handlung ist. Und der ein bisschen
der
mehr
aber dann auch nicht in Zürich spielt.
Seither spielt nicht in Zürich. Ja. Steh auf Mädchen hieß der Film, 1971 glaube ich war es, jetzt bitte gerne einen Ausschnitt.
Willy Bogner,
der, ja Mensch, Steh auf Mädchen, das war schon was Besonderes damals. Wo war der Intimacy Coach?
Den gab es nicht, der war in uns verankert. Naja, wir waren frei, wir haben uns aus dieser ganzen Verkrustung auch rausschälen wollen. Und letztlich war dieser Film ja auch, es sollte natürlich auch wieder ein politisches Statement eigentlich sein, ne? Mit
der natürlich. Also vielleicht Kamera. Ganz kurz zu erklären für alle, die das nicht erkannt haben. Iris und ihr Filmpartner liegen zu Beginn in der ersten Sequenz auf dem Siegestor in München.
Das haben die übrigens nicht gewusst, was wir da machen, als die uns
die
Möglichkeit gegeben haben.
Das war auch nur damals möglich. Ja. Inzwischen steht da eine Quadriga oben mit der Bavaria in der Mitte. Damals Iris, jetzt die Bavaria. Ja. Und das ist gebaut dem bayerischen Heere zu Ehren, ja, im 19. Jahrhundert. Und steht in Schwabing an der Grenze zwischen Ludwigstraße und Leopoldstraße. Ja, und ist natürlich was ganz Ehrwürdiges.
Und war eine Riesenprovokation natürlich, wie das benutzt wurde und wie wir es benutzt haben. Aber das waren eben diese Filme auch, und das wollte Willy Bogner auch damals, dass man viele Dinge vermischt, in Frage stellt und sie vermischt und die Leute konfrontiert einfach mit vielen Fragen und mit einem neuen Lebenshunger und mit einem ganz anderen Lebenswillen.
Provokation macht Spaß.
Provokation macht Spaß, wenn sie eine Grundlage hat. Also provozieren nur um zu provozieren, finde ich ziemlich langweilig. Das ist dann wahrscheinlich eher ein Ego-Problem. Aber provozieren, um wachzurütteln oder um den Finger in die Wunde zu stecken, um Menschen irgendwie mitzuziehen, da finde ich die Provokation ein ganz gutes Mittel, ja.
Was ist die große Lust an der Provokation? Ist es die befreiende Wirkung, die sie mit sich bringt für den Provokateur oder für die Provokateurin?
Für die Sache, würde ich sagen.
Oder ist es die Reaktion derjenigen, die provoziert werden?
Ja, im besten Falle beides. Ne? Es ist, wenn mit der Provokation genau das, was angegriffen wird, quasi erreicht wird, das ist viel. Aber man muss auch, das stimmt natürlich, man muss auch jemand sein, der die Provokation auch selber, sagen wir mal, gerne spürt und seine eigenen Möglichkeiten und so weit austestet immer wieder und gerne auch mal über die Klippe springt oder gerne über die Regeln verlässt, vielleicht auch manchmal, um zu sehen, wie weit kann man gehen. Wie weit kann man für andere gehen, aber wie weit kann man auch für sich selber gehen.
Hat sich das verändert im Laufe der Jahre bis heute?
Ich glaube nicht. Also wenn ich etwas immer war, ich war angstfrei und ich glaube, das habe ich mir erhalten können. Ich war mal in der Zwischenzeit ein paar Jahre, glaube ich, sehr bequem. Da macht einem dann der Erfolg. Der zwingt einen manchmal einfach, sich auf das schöne Sofa zu legen. Aber dann, die hat man ja, diese DNA hat man, die trägt man in sich. Und es ist für mich ein guter Motor im Leben. Es ist für mich ein guter Motor, teilzunehmen. Und angstfrei zu sein, hilft natürlich auch spezifisch in einer Zeit, wo wir mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert werden, dass man nicht erstmal Rückzug macht, sondern versucht es zu verstehen und sich auch immer wieder versucht, Menschen zu suchen, Komplizen nenne ich das immer, Komplizen zu suchen, mit denen man auch Neuerungen bereden kann, mit denen man über eigene Ängste reden kann, über eigene Möglichkeiten, mit diesen Neuerungen umzugehen. Wenn man sich von vornherein verschließt, ich glaube, dann fühlt man sich tatsächlich irgendwann nicht mitgenommen. Und es ist viel im Moment. Ne?
Was in dieser Zeit manifestiert wurde, ist das Bild der Iris Berben als der erotischsten Frau des deutschen Kinos. was sich einfach dort, vielleicht können wir mal die Autogrammkarte sehen von damals.
Ich dachte schon, Sie zeigen irgendwas ganz
die gibt's auch noch.
Anderes,
nein,
was ich
jetzt
nein, schämen müsste oder
überhaupt
so.
Nicht. Wofür denn? Das ist doch schon irgendwie ja, mit Unterschrift und.
Das war wirklich die erste Autogrammkarte. Ich glaube, die haben wir noch ausgeschnitten.
Aber die wurde schon verteilt, offenbar, ja. mit Unterschrift. Ja, ja. Da gab es also schon. Ist das was schmeichelhaft ist?
Ich glaube, als ich jung war, fand ich das, da hat es sicher auch irgendwo geschmeichelt. Aber du wirst älter und dann willst du, nicht, dass du einen, so Etikettierungen haben ja immer etwas, was dich einengt, was dich in eine Schublade bringt. Und wenn das, wenn du reduzierst wirst auf so ein Etikett, dann rebelliert man wieder. Weil dann sagt man, das ist nicht das Einzige, wodurch man mich definieren sollte, sondern, und dann versuche ich aufzuzählen, dass ich auch fähig bin, drei zusammenhängende Sätze zu sprechen, dass man sich einbringt, dass man ein politischer Mensch oder zumindest ein Mensch ist, der mit sehr wachen Augen durch diese Welt geht und vor allen Dingen durch die politische Welt geht, die uns gerade auch, und das hat mich natürlich nie verlassen seit den 68ern. Es hat mich ja geschmeichelt, um diese Frage zu beantworten, aber ich habe auch dann viel dafür getan, dass das nicht dieses einzige Etikett bleibt.
Welche Rolle spielt die Erotik für eine Schauspielerin, die ja damit arbeitet, die auch Verführerin ist für den Zuschauer?
Naja, es ist, glaube ich, auch, wie definierst du Erotik? Ich würde auch immer Sinnlichkeit sagen. Und Sinnlichkeit hat wieder etwas damit zu tun, dass man mit allen Sinnen am Leben teilnimmt. Wir kommen ja aus einer, wenn ich mir den Neorealismus der italienischen Filme oder die französischen Filme, es waren immer sehr attraktive Frauen, sehr schöne Frauen, die wunderbare, auch tiefgründige Rollen gespielt haben. Das war viel weniger ein Diskussionsstoff. Ist eine Frau erotisch oder ist sie sinnlich oder ist sie, es ist ein Teil einer Frau. In Deutschland wurde schon sehr viel darüber diskutiert. Also das war eine attraktive Frau, der hast du wirklich auch weniger zugetraut einfach. Ich kann mich erinnern in meinen Anfängen, als meine Agentin immer zu mir gesagt hat, ja, es ist vielleicht besser, wenn sie irgendwie mal auch ruhig mal ein olles T-Shirt anziehen und sich die Haare mal nicht waschen. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil ich gesagt habe, aber es geht doch um den Inhalt dieser Rolle. Und es geht doch darum, dass man sehen muss, ist jemand fähig dazu oder nicht. Aber es wurde sehr viel über ein äußeres Bild. Und Attraktivität, Schönheit war immer ein Hemmnis in den frühen Jahren. Es ist auch auf der anderen Seite auch ein Türöffner. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es hat mir auch manche Tür geöffnet. Ich habe dann nur immer gesagt, gut, die Tür geöffnet, reingehen, aber drin bleiben musst du dann alleine. Und dann musst du bestehen. Und wenn du dann nur aus Attraktivität oder Schönheit oder Sinnlichkeit oder Erotik bestehst und nichts anderes, zerplatzt sehr schnell eine Seifenblase.
Wie wichtig ist Erotik für Sie persönlich?
Ich würde es gar nicht Erotik nennen. Ich würde es tatsächlich, ich liebe das Wort Sinnlichkeit, weil es eben tatsächlich, Sinnlichkeit ist etwas, hat auch etwas Weiches, hat etwas mit den Sinnen zu tun, wie man es erfasst, wie man es sieht, wie man es anschaut, wie man auch gerne selber gesehen wird. Es ist ein Teil des Lebens auch. Die Erotik, die Sinnlichkeit, die gehört dazu.
Und das Verhältnis dazu, wie gerade beschrieben, also man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht
darauf reduziert wird. Mir wird ganz warm jetzt bei diesem Gespräch. Ich glaube, zieh mal meine Jacke aus.
Darf ich mal helfen hier?
Danke vielmals, da wechseln wir das dazwischen. Thema gleich nochmal. Ach, das Kabel ist
ja auch noch. Ich weiß gar nicht, wo das
hier... Moment, lass die Jacke hier, damit nichts passiert. So, setze ich mich jetzt hin.
Ja.
Dünnes Eis. Ja, gerne, bitte weiter. Ja.
Nein, also dieser gerade beschriebene zweischneidige Zugang, dass man sagt, einerseits Türöffner und man sieht sich da auch selbst, man ist als Mensch, als Frau, da drückt man sich dadurch aus, aber auf der anderen Seite will man nicht darauf reduziert werden.
Ist kein Widerspruch.
Nein, das ist kein Widerspruch, aber da muss man ja also einerseits als Schauspielerin damit umgehen, aber auch als Iris Berben, als Mensch, der in der Gesellschaft lebt, mit Freunden, mit Publikum.
Da habe ich kein Problem damit. Also es ist nichts, was ich ausstelle oder was da ist. Du wirkst ja auf Menschen. Es ist nichts, was ich bediene. Bedient habe ich das vielleicht, als ich 18 oder 20 war. Aber jetzt in vielen Jahrzehnten bedienst du ja das nicht mehr. Sondern es gibt, das kann man ja selber auch schwer erklären, es gibt Menschen, die verschiedene Facetten haben und manche davon sind eine sichtbare Facette, die vielleicht zuerst wahrgenommen wird und dann schält man sich hoffentlich raus aus vielen anderen Facetten, die man auch noch besitzt und die sichtbar sind.
Die Karriere ging dann zügig weiter mit vielen, vielen Rollen und dann kam ein Push, würde ich mal sagen, in der Popularität auf einer ganz breiten Ebene. Mitte der 80er, SketchUp.
Ja, übrigens auch ein wunderbares Mittel, um festgetackert zu werden auf Attraktivität. Also ich kann nicht wirklich damit punkten, dass ich wahnsinnig schön war in SketchUp.
Ne, wir können das mal gleich sehen.
Überprüfen.
Ja.
Sie ticken ja wohl nicht ganz richtig, das lasse ich mir... Oh. Also, warum denn nicht gleich?
Sie sind schmutzig.
Ja, Sie sehen Dieter Krebs und die erotischste Frau des deutschen Fernsehens. Mut zur Hässlichkeit, oder?
Ist das kein Mut zur Hässlichkeit. Das ist natürlich auch ein Weg gewesen. Da konnte man viele Fliegen mit einer Klappe, oder wie heißt es, schlagen. Also einmal war es natürlich gegen ein Klischee anzugehen, von wegen ist nur schön. Und das Zweite ist, sich wirklich in der Comedy auszuprobieren. Und da hatte ich einen wunderbaren Lehrer, den Dieter Krebs und auch den Regisseur. Das war für mich wie eine Art Schauspielschule, weil ich ja auf keiner Schauspielschule war. Und solche Miniaturen zu spielen und sie seriös zu spielen, in diesen sehr oft, manchmal waren es ja wirklich nur 20 Sekunden und manchmal war es 2 Minuten, in dieser kurzen Zeit diese Figur zu entwickeln und sie glaubhaft zu machen und sie zu überspitzen, ja, das haben wir auch, das war eine Riesenchance für mich. Also, die auch Nachteile hatte, weil sämtliche Leute, mit denen ich Kino gemacht habe, haben zu mir gesagt, danke, das war's, auf der Kinoleinwand nicht mehr und nee, sowas können wir nicht unterstützen. Dass das mal Kult wurde, war ja auch nicht abzusehen. Ne?
Die ganzen Sketche, da sind jetzt vielleicht nicht mehr alle, jeder Einzelne in Erinnerung, aber generell, könnte man SketchUp heute noch mal genauso drehen, wie damals vor 40 Jahren?
Ich glaube, das würde uns verboten werden. Also von wegen political correct. Und wir waren ja damals schon, also ich weiß, wir hatten zwar laut Vertrag, Dieter und ich, also eine Art Mitspracherecht, welche Sketche wir machen. Was wir allerdings nicht wussten ist, das war ja eine bayerische Produktion vom Bayerischen Rundfunk damals, dass bevor wir dann diese Sketche zu lesen bekamen, hatte der Bayerische Rundfunk schon mal seine Finger da drauf gehabt, was ihnen zu hart war, was ihnen zu weit ging. Und aber anhand der Reaktion, und ich kann Ihnen sagen, wir haben das ja 3 Jahre gemacht, und nach jeder Ausstrahlung kamen Waschkörbe voller beleidigter Menschen. Weil wir haben ja auch keinen Beruf ausgelassen. Und in jedem Beruf waren die Menschen so zutiefst beleidigt. Und jetzt, abgesehen von dieser persönlichen Beleidigung, haben wir uns natürlich eine Menge getraut, was heute nicht mehr möglich ist, was ich schade finde. Weil
also
ich finde
zum Beispiel,
die Kunst muss es uns erlauben, auch über die Stränge zu schlagen. Die Kunst muss es uns erlauben, dass Menschen das zum Anlass nehmen, darüber zu diskutieren, wie weit darf etwas gehen, wie weit darf etwas nicht gehen. Aber wir können nicht schon vorher bevormundend sein und alles rausfiltern. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist leider nicht so eingetütet auch und so woke, wie wir es gerne hätten. Und deshalb muss man, finde ich, muss man es zulassen. Und man kann dem Zuschauer, es wird uns ja auch immer gesagt, die Zuschauer möchten, du kannst dem Zuschauer so viel mehr zumuten. Und ich denke, da können wir mutiger sein. Danke jetzt, Entschuldigung.
Ich hab's ja man, was würde man heute nicht mehr machen dürfen? Man darf keinen mehr beleidigen, oder?
Oh Mann, es ist egal. Ich glaube, allein als wir versehentlich diesen kleinen Hund unterm Teppich gehämmert haben, aber er dachte wirklich, es ist ein Schachtel Zigaretten. Und allein da würde er heute Petter schon. Also ne, ja, das darf man schon mal nicht machen. Und die Male, die ich auch Kirche angegangen bin oder... Also ich glaube, ganz, ganz viele, eigentlich alles. Ich glaube, heute dürfen Sie das alles nicht mehr machen.
Das Bild der
Deshalb
Frau,
sollte man es dringend
was
mal wieder
gezeichnet
machen.
Wird. Ja. Was das mit sich gebracht hat, war natürlich einerseits die große Popularität, die vielen Beschwerden, aber auch ein Label, was ich dann jetzt bei der Vorbereitung oft gelesen habe, in den Rückblicken auch auf die Laufbahn von Iris, Ulknudel.
Oh, was für ein schreckliches Wort, oder?
Kam immer wieder vor.
Also wer das erfunden hat, das ist bestimmt ein deutsches Wort. Ulknudel. Comédienne heißt es im Französischen, oder? Comédienne kann man sagen. Aber was ist eine Ulknudel? Also was ist eine Nudel? Oder, oder? Was ist irgendwie zusammengesetzt aus zwei, die begreife ich nicht und ich wehre mich immer dagegen. Weil ich finde, es ist auch despektierlich, weil so lustig Comedy ist und so lustig SketchUp war, das war Knochenarbeit. Weil Komödie hat so viel mit Timing zu tun, hat so viel mit einem Verständnis und einer Geschwindigkeit zu tun, wie man miteinander arbeitet. Und letztlich in vielen anderen Ländern, in den englischsprachigen Ländern, ist es eine Königsklasse, die Komödie. Bei uns musst du dich immer dafür entschuldigen. Also jetzt nicht mehr, finde ich.
Und um mal die Bandbreite von Iris Berben, von der oft geredet wird, zu demonstrieren, machen wir jetzt einen Sprung zu einer Serie, die letztes Jahr erschien auf dem Streaming-Anbieter Disney Plus.
Disney Plus, ja.
Deutsches Haus. Ein Ausschnitt aus Deutsches Haus, bitte.
Frau Zeugin, Sie sind aus dem Zeugenstand entlassen. Vielen Dank.
Ich muss noch etwas sagen.
Bitte.
Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe Sie nicht, wenn Sie sagen, Sie haben von nichts gewusst. Von keinen Vergasungen. Nichts gewusst. Ich habe einen Jungen kennengelernt, der war 16 Jahre alt. Nach 2 Tagen im Lager wurde er beim Morgenappell aussortiert wegen körperlicher Schwäche. Er ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich gehe jetzt ins Gas. Der Junge war 2 Tage im Lager und hat gewusst, was dort passiert. Der Junge hieß André Rappaport und er wusste alles. Aber du nicht und du auch nicht. Nein, du hast nichts gewusst. Du hast nichts gewusst und du nicht. Alle habt ihr nichts gewusst. Nein, du hast auch nichts gewusst von den Vergasungen.
Das ist eine große Distanz zwischen SketchUp und Deutsches Haus.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein harter Schnitt auch gewesen jetzt. Aber der Schnitt, der in einem Schauspielerleben stattfinden kann und sollte, also dafür bin ich dankbar. Das ist jetzt vor 2 Jahren haben wir das gedreht, glaube ich. Und wir haben versucht, oder dieses Buch hat versucht von der Annette Hess, Deutsches Haus, eben einfach junge Menschen auch mit unserer Vergangenheit zu konfrontieren, weil da eine junge Darstellerin die Rolle spielt, Katharina Stark, ein ganz, ganz wunderbare Neuentdeckung einer Schauspielerin. Und um einfach Wege zu finden, Geschichte eben auch für junge Leute, wie soll ich sagen, einen Zugang zu finden. Also wird es alles auf diese junge Frau, konzentriert sich auf diese junge Frau, die durch diese 5 Teile führt. Und es ist für mich war es auch ein Geschenk, würde ich wirklich sagen, dass ich diese Rolle spielen durfte.
Es ist für alle, die nicht genau wissen, worum es da ging, das waren...
Das sind die ersten Nazi-Prozesse gewesen, die in Frankfurt stattgefunden haben, in den 60er Jahren.
Fritz Bauer
war das. Fritz Bauer, genau, der damals war, ja.
Das führt uns natürlich, wurde gerade schon angesprochen, zu dieser lebenslangen Nähe zu Israel.
Ja.
Die begann in den...
Die begann, ich war 18 Jahre alt, als ich das erste Mal, also 68, Ende 68 bin ich das erste Mal nach Israel gereist. Und habe eigentlich, weil ich aus dieser Generation komme, die eben im Schulunterricht, ich weiß gar nicht, ich kann natürlich nur für Deutschland sprechen, In den 60er Jahren ist weder der Zweite Weltkrieg noch der Holocaust in irgendeiner Weise im Geschichtsunterricht behandelt worden. Das gab es gar nicht. Und dann war der Sechstagekrieg, von dem hörte man und ich hörte im Internat davon. Und immer dann, ich glaube, das ist ja auch etwas, was junge Menschen verbindet, wenn irgendwo man das Gefühl hat, darüber spricht man nicht gerne, das will man nicht und weiter und nächstes Kapitel. Und du merkst so ein Verhalten von Leuten, dann wird man neugierig. Und so wurde ich auch neugierig, weil ich keine Antworten bekam. Und dann bin ich eben ein Jahr später nach Israel gefahren.
Einfach so allein, auf eigene Faust?
Nein, ich bin mit jemandem zusammengefahren und bin aber dann alleine geblieben, weil 3 Wochen sollte dieser Ausflug sein und 3 Monate hat er gedauert, weil dann musste ich das Land verlassen, weil du kannst ohne Visa gar nicht länger bleiben. Aber das war so eine, Initialzündung für mich, meine deutsche Geschichte auf eine ganz andere Weise nochmal erzählt zu bekommen, sehr schmerzhaft erzählt zu bekommen. Aber was heißt schmerzhaft für mich, schmerzhaft für die Menschen, die das gemacht, die tatsächlich auch willens waren, mit mir zu reden. Und das ist etwas, was mich halt als Bürger meines Landes nicht mehr verlassen hat.
Das blieb nicht bei diesem ersten Besuch, wie oft?
Dann sehr oft. Ich war dann über lange Jahre auch mit einem israelischen Mann liiert und es gab eine Wohnung dort und diese Verbindung ist auseinandergegangen. Wir bleiben Freunde und wir sind Freunde, aber ich habe noch immer den Iris Berben-Fonds in der Hebräischen Universität in Jerusalem und dort gehen Gelder von mir hin oder auch, ich animiere die Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld oder was spenden möchten. Das geht in die Hirnforschung, die sich spezifisch sehr stark mit Demenz, Lernschwäche und in dieser Richtung bewegt. Und ich habe dort das mal gegründet vor über 20 Jahren mit einem Preisgeld, was ich bekommen hatte, für mein Verhalten. Und da habe ich gedacht, das ist sehr gut dort aufbewahrt. Und insofern bin ich halt auch immer wieder in Israel und auch an dieser Universität, um mich mit den Studenten auszutauschen.
Auch aktuell jetzt?
Ja, aktuell nicht, nein. Ja, das tut weh. Und ich werde mich nicht auf ein politisches Gespräch mit Ihnen jetzt einlassen, aber ich will dazu nur sagen, für alle Menschen, es geht ja nicht, also man muss etwas ausblenden, kann man es nicht, aber man muss fähig sein, einen Kontext da rauszulassen, wenn man sagt, es geht nur, in diesem Moment geht es um Menschlichkeit und es geht um das Mitgefühl für Menschen. Und dieser Anschlag von der Hamas und das Mitgefühl ist natürlich auch für all die Menschen im Gaza. Aber es sollte nicht immer vermischt werden. Und was ich furchtbar traurig finde, ist, dass es selbst an den Universitäten, die ja ein Raum des Diskurses sind, des Austausches, des Suchens, der unterschiedlichsten Haltungen. Aber das muss doch möglich sein, ohne dass da schon wieder eine Ausgrenzung stattfindet. Und die Politik, das ist die eine Geschichte. Da werde ich sicherlich nicht viel dazu sagen, aber auch die schmerzt mich sehr. Aber das muss man trennen. Und wirklich nur über die Empathie zu Menschen. Also das kann einen doch nicht kalt lassen, was da an Zerstörung passiert.
Ein Stichwort, was schon zweimal fiel, Unsterblichkeit, von der man ausgegangen ist, dass man sie hat als junger Mensch. Und dann vielleicht erkennt, dass es vielleicht ein wackeliges Konzept ist, ja, im Laufe der Jahre. Wir haben oft darüber gesprochen, dass Sie sagen, ja, also am liebsten würde ich jetzt nicht mit den Lebenserwartungen von 90 oder 95 abtreten, sondern mindestens doppelt so viel, wenn nicht ewig.
Ja, das ist ja so eine Metapher dafür. Das hat nichts mit, viele verwechseln das mit ewig jung sein wollen, das meine ich nicht, sondern einfach die Neugierde, dass die in irgendeiner Weise befriedigt wird. Ich finde, dieser Planet, auf dem wir uns befinden, ja, im Moment auch extrem anstrengend und schmerzhaft in vielerlei Hinsicht. Wir alle haben, glaube ich, die wir hier sitzen, wir haben nie einen Krieg erleben müssen und jetzt haben wir ihn vor der Tür. Und der Nahe Osten und die Klimakrise und die Wirtschaftskrise. Und ich weiß, dass gerade sehr, sehr viel zusammenkommt. Und trotzdem möchte ich so gerne wissen, es gab immer die Zeiten, wo Menschen vor Herausforderungen standen. Und es ist weitergegangen und man hat Wege gefunden. Wie findet man sie? Ich finde es spannend. Ich bin einfach nur neugierig. Darum möchte ich gerne so lange leben. Wie geht man damit um? Wir versuchen gerade, unsere Gesellschaft nicht noch weiter auseinanderdriften zu lassen. Wir sind gerade dabei, die Demokratie zu verteidigen. Wer hätte das denn gedacht, dass wir die noch mal verteidigen müssen? Wir haben doch gedacht, das ist alles in festen Tüchern. Und jetzt, dass man das weiß, dass alles so fragil ist, aber Wege gefunden wurden und sich wieder Menschen zusammengefunden haben und es weiterging und man Möglichkeiten gesehen hat. Und wir haben auch schon so viel erreicht, finde ich. Und wir können schon so vieles. Es ist bedauerlich und bedenklich und macht einen wütend, dass wir aus Fehlern alle nicht lernen. Sonst gäbe es keine Kriege mehr, das wissen wir alle. Aber das anscheinend ist der Mensch dazu nicht fähig. Ich glaube übrigens immer, alles entwickelt sich weiter, nur wir nicht.
Zurück. Wir entwickeln uns.
In der Zwischenzeit zurück. Haben wir ein paar Parteien, die uns gerne zurückentwickeln lassen wollen. Ja?
Aber jetzt mal so in absoluten Zahlen zu sprechen. Was ist denn so, was wäre denn so das ideale Ziel an Leben?
Ich fange mal langsam an, 500 Jahre.
Das ist doch schon mal gut.
Oder? Also ja. Damit man ein Ziel hat.
Ja, das ist ein gutes Ziel. Und dann kommt natürlich die Frage, die auch oft gestellt wird, von Bunte, aber nicht nur von uns. Wie schaffen Sie es überhaupt, so jung zu bleiben, wie Sie sind?
Und ich weiß, was soll man immer darauf antworten?
Ich hab ein Dokument gefunden dazu.
Ach du lieber Gott, habe ich schon mal was Kluges gesagt? Dann nehmen Sie das bitte, ansonsten.
Nein, ich weiß nicht, ob es so klug ist. Es war in Bunte im Jahr 2000.
Naja, das ist ja schon wieder.
Das ist schon lange. Also da steht, ohne Medizinköfferchen reise ich nirgendwo hin.
Ja.
Dann steht auch noch, was da drin ist.
Das liegt ein bisschen daran, dass unser Leben natürlich als das ist kein guter Punkt, den Sie gerade ansprechen, weil eine gewisse Fahrlässigkeit haben viele von uns Schauspielern leider, weil wir funktionieren wollen, weil es weitergehen muss, weil wir wissen, da ist ein Team von 100 Leuten. Man wird nicht krank. Und wenn man krank wird, nimmt man so viel ein, dass man nicht mehr krank ist. Dann wird man erst nach dem Film krank. Das ist kein guter Weg, den sollte man auf keinen Fall nachmachen. Der hat viel mit Disziplin zu tun, hat aber auch mit einer gewissen, das sollte man nicht tun. Also das würde ich heute auch nicht mehr so. Aber wie bleibt man? Eigentlich das, was wir gerade geredet haben. Neugierig bleiben, wach bleiben, offen bleiben, angstfrei bleiben. Sich die Menschen um sich rumholen auch, die einem gut tun. Je älter man wird, umso wichtiger wird einem das. Dabei trotzdem korrektur- und lernfähig bleiben, aber seinem eigenen Kompass folgen. An dem hat man ja auch gearbeitet. Ich kann keine guten Beispiele geben, indem ich jetzt sage, und viel Sport machen. Ich mache keinen Sport. Keinen Alkohol trinken. Ich trinke gerne einen Wein.
Da lassen sich die Medikamente auch gut runterspülen, damit dann ein Glas
und dann so. Das haben Sie gesagt. Man muss ja jetzt aufpassen. Wie,
ne? Natürlich, natürlich.
Ja, ich lese das dann wieder, dass ich gesagt hätte, ganz viel Alkohol mit Tabletten. Nein, habe ich nicht gesagt. Und ansonsten, ja, ich lebe gerne. Ich lebe gerne. Ich habe ein wunderbares Umfeld. Ich habe mir viele, viele Träume erfüllen können. Und ich glaube, sowas spürt man, wenn man merkt, man ist, nimmt nichts für selbstverständlich. Ich nehme wirklich nichts für selbstverständlich. Ich kann mich bei vielen bedanken, ich kann mich auch bei einem Publikum bedanken, was einen immer noch trägt. Auch das ist es, weil wenn die Kinokassen ruhig bleiben, wenn ein Film mit mir läuft oder der Fernseher nicht mehr eingeschaltet wird, kann ich noch so darauf brennen, noch einen Film zu machen, wenn das Publikum dich nicht oder dich verabschieden möchte oder sagt, nun ist es auch mal genug, lass uns mal weitergehen. All das, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und ich habe eine sehr gute, auch heute früh, 1,5 Stunden wurde an diesem Gesicht gearbeitet. Und an den Haaren erst.
Ja, aber Sie kamen dann direkt von der Premierenparty in die Maske.
Nein. Wir haben noch ein bisschen gefeiert, aber...
Wir haben gesprochen mal vor, bestimmt auch schon 10 Jahre her, wo es darum ging, dass Sie das Gefühl haben, die Zeit läuft Ihnen davon. Wie ist das heute?
Ja, es ist ja ganz merkwürdig, dass man, wenn man jung ist, denkt man immer, oh, alles dauert so lange, wann ist denn das? Und plötzlich denkst du, wie geht das? Wieso ist schon wieder so ein Jahr um? Warum kriegt man, ist das ein anderes Zeitgefühl, was man hat? Oder liegt es daran, dass man viele, viele Wege schon kennt, die man macht? Oder vieles dann auch in einer Form von Routine ist, wie man lebt, obwohl ich mich immer, also zumindest in Filmen versuche ich mich gegen Routine zu wehren. Und, aber natürlich habe ich das Gefühl, die Zeit rast. Und vielleicht auch durch diesen kleinen Apparat, den wir alle mit uns tragen, diese kleine Welt, die wir alle mit uns haben, in der wir mit allem immer verknüpft und vernetzt sind und auch Informationen holen, da habe ich das Gefühl, alles geht dadurch noch schneller. Und das macht ein bisschen Angst, finde ich, wie schnell das vorbei ist. Was kann man tun dagegen?
Mehr Rotwein trinken. Also sich verdrängen, sage ich mal.
Ich bin leider gar kein Verdränger. Ich will das immer aushalten, aber ja. Ich finde es nur wichtig auch, dass man es sagt. Es geht vielen von uns so. Ich denke, weil Leute denken immer, man müsste in der Öffentlichkeit so ein Bild abgeben. Ne? Man hat das im Griff und alt werden, oh, das ist unheimlich toll, kann ich euch sagen. Also das ist ein schöner Zustand und in Würde altern. Ich werde wahnsinnig, wenn ich diesen Satz höre. Es ist beschissen. Und es tut weh, es geht langsamer, du musst Pausen machen. Du guckst dich an und sagst, Halleluja, okay, dann heute doch eine lange Hose und einen weiten Pullover. Das ist doch nicht, also das Loriot hat den besten Satz gesagt, Altern ist eine Zumutung. Und irgendwie kann ich dem nicht, ich freue mich, ich kann nur sagen ja, weil was wäre die Alternative? Ich sehe es nicht hier. Ja. Also insofern ja, aber bitte nicht, wenn mir immer alle erzählen, das ist was Wunderbares, so im Alter und man wird so ruhig und so, man weiß, was man will. Hä?
Nee. Aber es ist ja auch so, also wenn man sagt, die Zeit läuft mir davon, ich habe noch so viel vor. Gucken wir doch mal auf das, was Iris Berben schon geschafft hat. Und wenn man sich mal ganz tiefe Wikipedia-Recherche anguckt.
Das sind ungefähr, Gott, die möchte ich auch mal wissen, wie die entsteht.
Ja, da sind ungefähr 50 Preise drin. Ja. Manche mehrfach, wie zum Beispiel Bambi, 3-mal Bambi. Bundesverdienstkreuz, mehrmals. Ja. Leo Beck-Preis haben wir schon gesagt. Women's World Award, Bayerischer Verdienstorden, Karl-Valentin-Orden, Berliner Bär und so weiter und so weiter. Natürlich Fernsehpreis, Grimme-Preis, Erich Kästner Preis.
Aber das ist ziemlich langweilig, diese Aufzählung.
Ja, aber ich sag's ja nur. Ich meine, das ist, macht sowas stolz?
Ich habe ja ein großes Problem mit dem Wort stolz. Es sind Begleiter und es ist schön, dass man wahrgenommen wird. Und es gibt auch Momente, wo ich denke, wenn man für sein Engagement wahrgenommen wird, tut mir das vielleicht ein bisschen mehr gut, als in der Filmerei, da wissen wir genau, also die ganzen Ehrenpreise, die ich jetzt kriege, die kriege ich, weil sie denken, ja, lange macht die es nicht mehr, jetzt müssen wir ihr auch mal den Ehrenpreis geben. Das, also das kannst du dir dann auch alles ein bisschen ausdenken schon und weißt es, warum du jetzt da auch noch und den auch noch und den auch noch. Das ist sehr schön, aber manche Dinge sind berechenbar. Berechenbar sind nicht die Dinge, die man für seine Haltung bekommt. Und das finde ich dann, da merke ich, dass mir das ganz gut tut, dass ich denke, okay, vielleicht eine ganz gute Wegrichtung gewesen, die ich mir mal, die habe ich mir ja auch nicht ausgedacht, aber ich habe versucht, nah an mir dran zu bleiben.
Greifen wir zwei, drei dieser Preise vielleicht besonders heraus. Da ist einmal die eigene Krimiserie, Rosa Roth.
Rosa Roth, ja.
Das ist natürlich im deutschen Fernsehen, in der deutschen Kulturwelt eigentlich eine Auszeichnung für sich. Wenn man sagt, ich bin Iris Berben und ich schaffe mir jetzt meine eigene Kommissarin.
Ja, zumal so in einer Zeit, in der es keine weiblichen Kommissare gab. Jetzt ist es ja, da kriegen wir jetzt langsam eine Parität hin. Sie fehlt uns noch auf sehr vielen Ebenen.
Aber das ist wie eine Auszeichnung.
Ja.
Das war auch so wahrgenommen.
Ja, das habe ich so wahrgenommen, weil wir haben das angeboten im Sender und die haben sich darauf eingelassen. Die Mauer war gefallen in Deutschland und wir haben gedacht, da ist so viel zu erzählen. Man könnte über dieses Land jetzt so viel erzählen und es sollte nicht unbedingt so diese typische Wer war's, sondern ganz viel mit Befindlichkeiten in diesem Land, in unserem Land, in Deutschland zu tun haben. Deshalb sollte es auch in der Hauptstadt, in Berlin, spielen, wo sich vieles immer wieder finden musste, immer noch finden muss. Und das war also eine große Auszeichnung, dass der Sender mir oder uns das ermöglicht hat. Ja.
Und dann war es irgendwann vorbei, weil Sie gesagt haben, jetzt ist auch wieder gut.
Ja, ich habe dann nach 30 Filmen ich habe pro Jahr 2 gemacht. Der Sender hätte gerne 4 gehabt. Ich finde aber immer, man sollte sich ein bisschen rar machen mit sowas, was ja absolut kontraproduktiv ist zu dem heutigen der heutigen Generation, die alles sichtbar macht von sich. Ich kann leicht reden, ich bin nicht auf Social Media. Ich komme wirklich noch aus dieser Zeit, wo es hieß, sich rar machen, Geheimnisse haben, ist eigentlich spannend. Ich weiß aber, dass die Welt sich gedreht hat und heute ist es wichtig, ständig sichtbar zu sein. Da verweigere ich mich ein bisschen. Das ist das einzig Gute übrigens, Alter, Verweigerung. Das ist ganz gut daran.
Weil Iris Berben von Wir gesprochen hat, also Rosa Roth war eine Produktion von Oliver Berben und Iris war die Hauptdarstellerin. Das war also mit Sicherheit eine Auszeichnung. Dann eine ganz andere, der Film Triangle of Sadness. Ruben Östlund.
Ja, das war
Goldene Palme in Cannes. Es gibt gleich auch noch ein Szenenfoto.
Goldene Palme in Cannes und 3 Oscar-Nominierungen.
Ja,
das ist so gut.
Vielleicht das Szenenfoto noch mit Iris.
Nein, das ist auch in Ordnung. So, das sind die beiden Hauptdarsteller für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Es ist auch tatsächlich eine bitterböse Satire, die sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat. Und es war ein Glücksfall für mich, dass ich unter der Regie und mit diesen wunderbaren Kollegen arbeiten durfte und dass dieser Film so wahrgenommen wurde. Und was noch wunderbarer war, dass er generationsübergreifend wahrgenommen wurde. Also es waren wirklich die ganz Jungen drin und es waren meine Altersklasse drin. Ja, ich habe ja auch mitgespielt.
Also
ein paar Fans reingezogen.
Der Oscar, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Das
oder?
War, also die Goldene Palme in Cannes zu gewinnen, war, das sind Momente, die man einfach nicht vergisst. Das tut so gut, dass man mit einer solchen Arbeit so wahrgenommen wird. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und als dann Oscar-Nominierung kam für Film, Drehbuch und Regie, ich meine, das sind die Königsklassen, der Oscar ist nicht gekommen, aber die Nominierung, oder? Du kannst jetzt immer so schreiben, Iris Berben, Oscar-Nominierung.
Wunderbar. Man hört ja manchmal von, das ist jetzt das Szenenbild, von Kolleginnen oder Kollegen so nonchalant, ach, Preise.
Nee, das ist ja eine Wertschätzung.
Ja.
Wir wollen gesehen werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Und das ist schön. Schön sind Publikumspreise, finde ich, weil die sind unbestechlich. bei dem anderen habe ich ja gesagt, es gibt natürlich, da gibt es auch Unterschiede, ne? Aber ich meinte das jetzt so mit den Ehrenpreisen, da ist man eher so.
Es kommt natürlich jetzt der allerwichtigste von allen, den Preisen, die wir hier rausgreifen, das Golden Eye beim ZFF, verliehen vor 4 Jahren, glaube ich.
Es ist schon 4 Jahre. Ja.
Wurde mir zugerufen heute. Ja.
Ja. Ja, das war auch ein wunderbarer Moment.
Die Verbindung mit Zürich sozusagen hält an. Ja.
Die Karriere begann hier. Ich hoffe, sie endet nicht hier, ja. Aber das Goldene Ei. Ja. Ja, das war eine schöne Auszeichnung. Das hat mir sehr gut getan. Es war eine schöne Veranstaltung dort. Und außerdem ist es natürlich nochmal eine andere Auszeichnung, wenn du in einem anderen Land wahrgenommen wirst.
Wo ist das Golden Eye? Fragt man natürlich immer so, wo ist der Oscar? Oder so.
Ich habe in meinem Arbeitszimmer wirklich alle meine Preise aufgelistet, weil ich verstehe das übrigens nicht, wenn Leute so erzählen, ach, habe ich irgendwie, weiß ich gar nicht, ich glaube auf der Gästetoilette oder irgendwo, wo ich denke, nee, ich komme da morgens rein und sage, juhu, gute Laune, alles schon erarbeitet. Nein, tue ich natürlich nicht, aber es ist schön.
Wo die gute Laune ist, glaube ich, so ein Charakterzug.
Das brauche ich. Ich brauche das zum Arbeiten. Es ist alles schwer genug. Alles. Auch die Disziplin und alles. Aber offen und lächelnd auf Menschen zuzugehen und einen Witz zu reißen und gut gelaunt zu sein, ist schon mal eine gute Basis für einen Tagesanfang, finde ich.
Andere sagen ja... Andere stehen auf und sagen, Gott, dieser Tag ist mein Feind.
Ja, nee, das kann ich gar nicht, weil das ist so. Und wenn es mein Feind wäre, dann
kriegt er eins ab.
Komm her, Feind.
September diesen Jahres, Paris. L'Oréal Paris im Rahmen der Modewoche hat ein Mörder-Defilé vor der Oper. Es laufen mit die schönsten Models, die L'Oréal finden konnte. Jane Fonda, Andy McDowell, Kendall Jenner, Cara Delevingne und Iris Berben. Bitte den Ausschnitt aus Paris.
Aber Sie hätten Jane Fonda sehen müssen. Das ist 86. Und das ist einfach, und das finde ich so toll von diesem Konzern, deshalb arbeite ich so gerne für die, dass die Frauen sichtbar machen wollen, egal welchen Alters, welcher Hautfarbe, dick, dünn, groß, klein. Das ist einfach ein Statement und dafür müssen wir noch viel mehr tun. Frauen müssen gesehen werden. Und gehört natürlich.
Sehr gut. Jane Fonda macht Hoffnung. Ne, mit
ja, Jane Fonda macht Hoffnung. Die hat auch so eine Schnauze. Das ist toll, mit der zu diskutieren. Die ist auch so politisch. Und dann sitzt du mit der und guckst sie an. Und was für Jahrzehnte und mit welchen wahnsinnigen Filmen hat die uns beschenkt. Ne?
Ihr seid ja schon.
Sonst ist Helen Mirren auch immer noch dabei.
Die
war diesmal nicht dabei, aber ich durfte auch schon mal eine Laudatio auf sie während der Berlinale halten und seitdem wir sind.
Ich meine, wie ist es so zwischen den 20-jährigen Supermodels?
Naja, da brauchst du viel Selbstbewusstsein. Also wir sind dann so in Räume, dann ziehst du dich aus, um diese Klamotten anzuprobieren. Und du denkst, nee, lieber Gott, macht mal einen Vorhang dahin. Die sind 1,80, wohlgeraten, mit einer Lässigkeit. Ich muss ja jetzt schon nachdenken. Für 50 Jahre meines Lebens bin ich auf High Heels gelaufen und auf diesem Catwalk denkst du, oh mein Gott, bloß nicht hinfallen, weil es wird schon auch ein bisschen mühsamer alles. Aber es ist auch toll. Diese Sache ist wie Kindergeburtstag irgendwie. Ne? 60 Frauen Kindergeburtstag.
Es war wunderbar anzuschauen. Ich war nicht dabei, aber der Film ist übrigens die komplette Show, ist auf YouTube zu finden. Und macht tatsächlich beste Stimmung. Das war der Actors Talk beim ZFF Masters mit Iris Berben. Vielen Dank.
Ich danke auch. Vielen Dank.
So. Vielen Dank.